Stell dir einmal vor, du bereist über 1,5 Jahre 30 Länder und versuchst, die Ursachen zu finden für Themen wie Erfolg, Reichtum oder auch Glück. Hallo, ich bin Max Gotzler und du bist in einer neuen Folge der Flowgrade Show. In der heutigen Folge spreche ich mit jemandem, der genau dieses Experiment durchlaufen hat und darüber ein Buch geschrieben hat. Sein Name ist Professor Dr. Rainer Ziedelmann und er ist nicht nur erfolgreicher Unternehmer und Investor, sondern dazu Politologe, Historiker, der Autor zahlreicher Bücher und mittlerweile auch ein Weltreisender. Und ich bin auf den Herrn Dr. Ziedelmann gestoßen über sein Buch »Die Kunst des erfolgreichen Lebens«, in dem er über 200 Aphorismen von Konfuzius bis hin zu Steve Jobs und Warren Buffett zusammengetragen und kommentiert hat. Und jetzt, als sein neues Buch angekündigt wurde, es nennt sich »Die Weltreise eines Kapitalisten«, da bin ich hellhörig geworden und habe die Chance ergriffen und ihn kurzerhand in die Flowgrade Show eingeladen. Du wirst merken, der Herr Dr. Ziedelmann ist jemand, der auch provozieren kann. Allerdings in der Folge konzentriere ich mich natürlich, denn das ist mein Ansatz, auf die positiven Dinge. Und daher sprechen wir über die Bedeutung von Freiheit, von Unternehmertum, von Erfolg. Und ich befrage ihn natürlich zu seiner Weltreise und wie er es geschafft hat, vom Maoisten hin zum Kapitalisten und was die Gründe dafür waren. Und dann gehen wir auch ein auf seine Fitnessroutine, denn der Mann ist mit zwischen 60 und 70 Jahren immer noch topfit. Und da interessiert einen Biohacker natürlich, was macht ein über 60-Jähriger, um in solch einer Form zu bleiben. Alle Shownotes findest du wie gehabt auf der Webseite auf flowgrade.de. Einfach nach der Episode suchen mit Dr. Rainer Ziedelmann. Dort wird nochmal alles verlinkt. Und bevor wir jetzt loslegen, hier noch der Hinweis. Denn ich lade erfolgreiche Unternehmer wie Herrn Dr. Ziedelmann auch in die Show ein, um von ihnen zu lernen. Und diese Erkenntnisse, die fließen auch ein in mein persönliches Coaching in FlowX. FlowX ist ein 8-wöchiges Peak Performance Biohacking Training für Unternehmer, Führungskräfte und Leistungsträger, die mit der vollen Bandbreite des Biohackings ihre inneren Blockaden überwinden und in ihre volle Kraft finden wollen. Ich stelle gerade die neue Runde zusammen. Es ist bereits die 4. Runde und ich werde dieses Jahr noch eine Runde coachen. Und sie beginnt im September 2024 und du bist herzlich eingeladen, dich zu bewerben. Und alle Informationen und den Link zur Bewerbung, das ist ein einfacher Fragebogen, mit dem du dich dann für ein Interview mit mir registrieren kannst, den findest du auf flowgrade.de/flowx. Ich wiederhole, flowgrade.de/flowx. So, alles Weitere findest du auf der Webseite. Jetzt ganz viel Spaß mit dieser Folge über Erfolg, über Reichtum und über Glück mit Herrn Dr. Ziedelmann. Viel Spaß.
I said, empty your mind. Be formless, shapeless, like water. Now you put water into a cup. It becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Be water, my friend.
Lieber Herr Dr. Rainer Ziedelmann, ich spreche Sie jetzt mal mit ganzen Namen an. Ich freue mich total, dass Sie in der Flowgrade Show sind. Herzlich willkommen.
Danke.
Ja, ich bin ja auf Sie gestoßen schon vor ein paar Jahren. Wir haben im selben Verlag veröffentlicht. Allerdings bin ich ein kleines Licht im Vergleich zu Ihrem Werk, 26 veröffentlichte Bücher, soweit ich das sehen kann. Ich glaube, ist es Nummer 27 Ihr neues Buch oder ja, Nummer 26?
Jetzt ist Nummer 29, ja.
Ach, Nummer 29, ja gut, dann stimmt es auf Amazon gar nicht mehr. Auf jeden Fall, ich bin extrem beeindruckt, weil Sie sind ja nicht nur Unternehmer, darüber kam ich auf Sie, sondern Politologe, Soziologe, Journalist. Sie haben wahnsinnig viel gemacht. Sie waren verschiedenen politischen Strömungen anhängig und haben daraus ein Lebenswerk geschaffen, das seinesgleichen sucht. Und ich freue mich wahnsinnig, Sie heute zu befragen. Und zwar vor allem möchte ich starten mit Ihrem neuesten Werk. Es nennt sich Die Weltreise eines Kapitalisten. Und dazu haben Sie zahlreiche Länder besucht. Und ich möchte diese Folge auch so ein bisschen unter dem Überthema Freiheit führen. Denn das ist etwas, was auch mir sehr am Herzen liegt. Ich bin ja Biohacker und Unternehmer und beim Biohacking geht es auch darum, wieder biologische Freiheit zu erlangen. Bei Ihnen geht es auch um die ökonomische Freiheit. Aber meine erste Frage an Sie ist, nach diesen ganzen Ländern, also Sie haben über 1,5 Jahre, soweit ich das richtig gesehen habe, verschiedene Länder bereist. Unglaubliche Ausgaben, was ich auch bemerkt habe, damit natürlich sind einhergegangen. Gibt es jetzt ein Land, das für Sie besonders überraschend war? Etwas, das Sie vorher nicht für wahr erachtet haben?
Ja, ich war natürlich es waren jetzt in diesen anderthalb Jahren 30 Länder gewesen. In manchen war ich natürlich schon vorher gewesen, aber am eindrücklichsten sind dann natürlich zunächst die Länder, wo man noch nie war vorher im Leben. Und ja, das sind so Länder wie zum Beispiel die Mongolei, da war ich vorher noch nie gewesen, oder auch Nepal. Das ist dann doch nochmal eine ganz andere Welt, wie ich sie noch nicht kennengelernt habe. Und ja, da wird man auch oft mit Kleinigkeiten überrascht. Also zum Beispiel bei Nepal hatte ich so ein bisschen Bedenken, wird es da vernünftig vorbereitet, vernünftig organisiert, weil die sind in Nepal, also wir haben da 2 Monate, wo sie fast nur Feiertage haben und Feste feiern, und ist also nicht so unser Arbeitsethos, wie wir das kennen in Deutschland. Ist auch eins der 10 ärmsten Länder der Welt. Und ich habe aber, muss sagen, ich habe kein Land gefunden, wo so perfekt mit preußischer Disziplin geradezu die Veranstaltung, die Buchvorstellung für mich organisiert war, wie in Nepal. Also das war eine andere Überraschung in der Mongolei. Die Mongolei ist ja von der Fläche 5-mal größer als Deutschland, von Einwohnern aber weniger als Berlin, also ungefähr 3 Millionen Einwohner, die da auf einer Fläche leben, 5-mal größer als Deutschland. Und da sollte man denken, da ist genug Platz, aber ich habe noch nie so viele Staus erlebt und so viel im Stau gestanden wie in Ulaanbaatar, was die Hauptstadt der Mongolei ist. Ich habe auch später mal das gegoogelt. Es soll tatsächlich nur eine einzige Stadt auf der Welt geben, wo es noch schlimmer ist als da. Und das war also so brutal. Man hat immer gestanden praktisch. Das, wenn man mal 3 Minuten normal gefahren ist, das gab es ganz selten. Das konnte man gar nicht glauben. Und einmal, da waren wir 1,5 Kilometer von einem Restaurant entfernt. Und dann sagt einer, der dabei war aus der Mongolei, er steigt aus und läuft jetzt lieber. Und der hat dann noch, ich glaube, eine halbe, dreiviertel Stunde auf uns gewartet später, ja, weil wir halt viel länger gebraucht haben, als er zu Fuß war. Also das sind so Kleinigkeiten, wo man dann, viele Kleinigkeiten oft, wo man überrascht wird, bis hin zum Essen, also wo ich in Korea war. Ich kann nicht mit Stäbchen essen und habe da manchmal Messer und Gabel halt bestellt. Ja. Dann haben die mir so eine riesen Schere gebracht und ich dachte erst, das war wegen der Sprache, dass ich es nicht richtig verstanden habe. Und nachdem mir das 2. Mal passiert ist, habe ich dann meinen Gastgeber gefragt, warum kriegen die mir hier Scheren immer? Der sagt, naja, jetzt, wenn wir Sachen haben zum Zerschneiden, dann zerschneiden wir die halt mit der Schere. Ja. Also das jetzt nur so von Kleinigkeiten, aber natürlich die Eindrücke von Politik und Wirtschaft, da war ich ja schon etwas vorbereitet, weil ich bin nicht unvorbereitet in die Länder gereist. Das waren ja auch keine Urlaubsreisen, sondern ich habe, bevor ich in Land gefahren bin, viele Bücher gelesen über die Geschichte, Wirtschaft und Politik von dem Land. Ich habe auch Meinungsumfragen zum Image von Marktwirtschaft und Kapitalismus in den Ländern durchführen lassen. Die Umfragen, die waren das teuerste. Die haben 660.000 Euro gekostet insgesamt. Das kriegt man durch Buchverkäufe natürlich nicht wieder raus. Ja, und Sie haben es ja schon angedeutet, wenn man die Reisekosten noch dazu nimmt. Ich fliege jetzt nicht in der Economy Class und schlafe auch nicht in der Jugendherberge, sondern immer Business Class oder auch First Class und übernachte ausschließlich in 5-Sterne-Hotels, ja, fast ausschließlich. Ja. Da sind schon so, wenn man alles zusammenrechnet, 1,5 Millionen Euro draufgekommen. Für mich trotzdem eine gute Investition. Ich bin sonst niemand, der so das Geld zum Fenster rausschmeißt. Ich habe noch das gleiche Auto, was ich vor 13 Jahren gekauft habe, aber auch noch die gleiche Uhr, glaube ich, auch schon seit 10, 15 Jahren. Also ich habe auch keine Yacht oder sowas, aber für diese Forschung und für diese Reise, das hat sich gelohnt für mich. Da träumen ja auch viele Menschen von, dass sie mal eine Weltreise machen, aber ich habe diese Reise halt anders gemacht als viele andere Leute, weil viele, wenn die in der Stadt sind, also zum Beispiel, wenn die jetzt, sagen wir mal, in Paris sind, dann würden die zuerst den Eiffelturm anschauen. Das würde ich jetzt zum Beispiel nicht machen. Also ich war schon oft in Paris, ich war schon mal am Eiffelturm, aber den kann man genauso gut im Internet anschauen. Dafür würde ich jetzt nicht nach Paris fahren und auch nicht in andere Städte, um irgendwelche Sehenswürdigkeiten mir da anzuschauen. Sondern bei mir war es ja so, ich wollte etwas erfahren über die Politik und vor allen Dingen über die Wirtschaft in dem Land. Und da erfährt man natürlich am meisten, wenn man viele Gespräche führt. Und Ich habe dann also in jedem Land mit Vertretern von liberalen oder libertären Thinktanks gesprochen. Ich habe mit Unternehmern gesprochen, ich habe mit Politikern gesprochen, ich habe aber auch mit einfachen Leuten gesprochen. Und die Mischung, also einerseits die Umfragen, die ich vorher gemacht habe, ja, diese Umfragen sind schon sehr wichtig, weil wenn Sie mit einzelnen Menschen sprechen, dann wissen Sie nicht, wie typisch ist das, was der hier sagt. So, erst durch die Umfrage fühle ich mich dann vertraut mit dem Land und weiß, wo stehen die ungefähr. Ja. Andererseits können Sie auch die Umfrageergebnisse manchmal nicht richtig verstehen, wenn Sie nicht mit den Leuten auch gesprochen haben. Und diese Mischung, also die Umfragen und das persönliche Gespräch mit den Leuten, aber auch, also vor das Studium der Geschichte dieser Länder, weil ich bin ja Historiker und ohne die Geschichte von einem Land verstanden zu haben, kann man auch nicht die Gegenwart verstehen. Also das alles zusammen, das war schon für mich auch selbst eine tolle Bildungsreise. Ich muss sagen, vorher habe ich über viele Länder nichts oder fast nichts gewusst. Und jetzt weiß ich immer noch über viele Länder nichts, aber zumindest die 30 Länder, wo ich war, da behaupte ich mal, da weiß ich schon wirklich gut Bescheid und habe deswegen auch das Buch drüber geschrieben, weil nicht jeder hat jetzt die Möglichkeit, so eine Weltreise zu machen, schon aus Zeitgründen oder aus Geldgründen. Und deswegen ist mein Buch also auch eine Einladung, dann einfach mal diese Länder kennenzulernen. Aber nicht jetzt so, wie sind die Landschaften und so, das ist jetzt nicht so mein Ding, sondern mich hat es wirklich interessiert, die Armut und der Reichtum in den Ländern und die wirtschaftliche Verfassung.
Ja, da möchte ich auch nochmal eine Lanze brechen für Sie, weil es geht ja Ihnen eben nicht darum, Sie fliegen Business Class, Erster Klasse, sind in den Fünf-Sterne-Hotels, aber Sie sprechen sowohl mit sehr erfolgreichen Menschen als auch mit jungen Menschen, die zum Beispiel weniger Geld haben und versuchen sich wirklich da einen Eindruck zu machen. Das ist das eine. Also das habe ich in dem Buch auch so mitgenommen. Und vor allem nochmal zum Kontext, weil Sie haben ja auch Ihre Wurzeln mal sogar im Sozialismus, also sind als Maoist gestartet und haben sich dann weiterentwickelt und sind erfolgreicher Unternehmer geworden und Investor im Immobilienbereich. Also Sie haben sozusagen alles miterlebt und deswegen nochmal hier ein bisschen den Kontext schaffen, dass Sie sehr wohl wissen, wovon Sie da sprechen und was Sie auch machen, für alle Zuhörer, die vielleicht noch nicht so viel mit Ihnen zu tun hatten. Eine Sache im Buch, die mich auch sehr interessiert hat, das ist gleich das erste Land, über das Sie schreiben, ist die Schweiz. Und da wollte ich vielleicht nochmal kurz reinhören, weil zum einen kommt die Schweiz sehr positiv weg. Also ja, sie hat hohe Lebenshaltungskosten, aber man verdient natürlich auch viel mehr und Sie beschreiben es eigentlich als schon ein kapitalistisch positiv eingestelltes Land. Allerdings, wenn auf Basis der Umfragen waren die Schweizer fast sozialistisch. Können Sie da nochmal Licht ins Dunkel bringen, wie genau das zu verstehen ist?
Also in meinem Buch, da werden Länder immer unter zwei Gesichtspunkten betrachtet. Das erste ist, wie ist der Stand der wirtschaftlichen Freiheit? Und es gibt da einen Index, der heißt Index of Economic Freedom. Den kann ich jedem empfehlen übrigens. Den kann man kostenlos im Internet runterladen. Der ist gerade vor kurzem wieder erschienen. Das sind 400-500 Seiten. Ich lasse mir das immer binden im Copyshop. Empfehle ich jedem. Da hat man ein schönes Kompendium. Der ist auch kostenlos. Index of Economic Freedom. Und das gibt so eine ganz gute Orientierung. Und da werden alle Länder der Welt danach gerankt, wie wirtschaftlich frei die sind. Und da sind die beiden Spitzenländer, sind Singapur und die Schweiz, also fast auf gleichem Niveau. Und ganz am Schluss sind dann Nordkorea und Kuba und Venezuela. Und die anderen Länder sind irgendwo dann alle zwischen diesen Extremen. Das heißt also, laut diesem Index ist die Schweiz das eines der kapitalistischen Länder der Welt, was nicht heißt, das sei purer, reiner Kapitalismus, den gibt es nirgendwo auf der Welt, sondern da gibt es auch jede Menge sozialistische Einsprengsel. Aber insgesamt im Vergleich mit anderen Ländern ist die Schweiz halt wesentlich freier. Und ja, es gibt ja auch wenige Länder dieser Größe, wo es so viele Millionäre gibt und auch das durchschnittliche Einkommen ist also wesentlich höher auch als in den USA oder als in Deutschland. Ist schon toller Lebensstandard, auch die Sicherheit, die ist da schon sehr, sehr hoch. Es ist sauber. Also es ist schon ein Land, wo man gerne leben würde. Ich selbst jetzt nicht unbedingt, weil ich bin eher so ein sehr große Städte und größere Länder auch und auch der Dialekt, der wird mir jetzt, sagen wir, schon ein bisschen auf die Nerven gehen, da in der Schweiz. Aber es ist ein tolles Land. Ich habe auch selbst eine von meinen Freundinnen, die da lebt, schon seit einigen Jahren in Zürich. Und was Sie jetzt angesprochen haben, ja, ich habe in diesen Ländern Umfragen gemacht zum Image von Marktwirtschaft und Kapitalismus. Und da hat sich herausgestellt, dass die Schweizer, ja, sozialistisch würde ich jetzt nicht sagen, aber dass die schon, da ist die antikapitalistische Einstellung nicht viel anders als auch in Deutschland. Und das wirft natürlich eine Frage auf, wie sieht die Zukunft aus der Schweiz? Ich habe schon direkt nach der Umfrage vorhergesagt, dass also diese Volksabstimmung, die es da ja oft gibt, dass ich glaube, dass die in Zukunft doch häufig auch noch antimarktwirtschaftlicher ausfallen würden als in der Vergangenheit. Und das jetzt genau passiert, dann war das Buch schon fertig. Ich habe es noch ganz zuletzt in Puckfahren dann ergänzt, weil da war im März tatsächlich dann eine Abstimmung, die von Gewerkschaften und linken Parteien initiiert wurde und die dann auch eine Mehrheit bekommen hat. Ja. Also das heißt, wenn man in die Umfrage schaut, sieht man etwas die Zukunft des Landes auch. Ja. Wenn ich in diesen Index of Economic Freedom schaue, sehe ich die Gegenwart des Landes, die ja ein Ergebnis ist vom Denken der Vergangenheit. Also wie ein Land heute ist, ist das Ergebnis dessen, wie die Menschen früher gedacht haben. Und wie die Menschen heute denken, ist das, was das Land morgen sein könnte. Ja. Und das habe ich auch an anderen Beispielen, kann ich das vielleicht mal demonstrieren, wie gut diese Umfragen auch dazu dienen, wirklich auch künftige Entwicklungen zu erfassen. Ich habe die Umfrage auch gemacht in Chile und in Argentinien. Und Argentinien ist ja traditionell das kapitalistischste Land in Lateinamerika, auch deswegen das Land mit dem höchsten Lebensstandard und Wohlstand zusammen mit Uruguay. Argentinien ist ein Katastrophenland, wissen wir, wo was 100 Jahre lang runtergewirtschaftet wurde, sehr stark etatistisch. Und jetzt war aber das Ergebnis der Umfrage, dass die Leute in Chile ziemlich antikapitalistisch waren und die Leute in Argentinien sehr promarktwirtschaftlich. Und da haben dann schon manche gesagt, ja, das sieht man schon, dass die Umfrage gar nicht stimmen kann. Ich hatte da so einen Disput auf Twitter mit dem Herrn Paquet von der Naumann Stiftung, der sagt, das weiß doch jeder, dass Argentinien ein peronistisches Land ist und wie kommt man dann zu solchen Ergebnissen? Nee, später hat sich genau gezeigt, dass ich recht gehabt habe, weil 2-3 Monate nach meiner Umfrage wurde in Chile gewählt und da haben die Sozialisten gewählt, ja, wo sich das wiedergespiegelt hat. Und etwa 1,5 Jahre später wurde dann in Argentinien gewählt und da wurde der Milei gewählt als Anarchokapitalist, wie das heißt. Und ich war auch einer der Ersten, der den Wahlsieg von Milei vorhergesagt hat. Sogar in Lateinamerika waren die Leute erstaunt. Also ich war dann 1,5 Jahre davor in Argentinien, war aber auch, bin dann 2 Tage, nachdem der Milei gewählt worden war, wieder nach Argentinien, um das da mal mitzubekommen, wie da die Stimmung ist. Und wo ich aus dem Flugzeug aussteige, habe ich eine WhatsApp-Nachricht bekommen von Josef Fuchs, heißt es, einer der bekanntesten Wirtschaftsjournalisten in Brasilien von der Zeitung Estado. Und der hat mir gesagt, du warst der Erste, der mir von Milei erzählt hat und dass der Milei siegen könnte. Das ist aber jetzt nicht, weil ich ein Prophet bin, sondern weil ich erstens diese Umfragen hatte und weil ich zweitens auch in dem Land war und gesehen habe, was die besser oder anders gemacht haben als Libertäre in anderen Ländern. Also ich will damit sagen, diese Umfragen, die erlauben auch ein Stück weit manchmal in die Zukunft von einem Land zu schauen, wie ich jetzt am Beispiel Schweiz oder Chile oder Argentinien gezeigt habe.
Mhm. Ja, und dann hört man ja auch schon raus, Ihre Überzeugung vom Kapitalismus als eine Lösung für auch die Welt, sage ich mal. Und ich möchte mal eingehen auf diesen Wendepunkt. Vielleicht können Sie mir nochmal erklären. Sie haben ja begonnen eben, wie ich gerade schon erwähnt habe, im Marxismus. Sie beschreiben sich im Buch tatsächlich mal als früheren Maoist. Können Sie mir nochmal beschreiben, welche Ereignisse haben dazu geführt, dass sich Ihre Überzeugungen so signifikant verändert haben?
Ja, also das war in der Tat sehr früh. Ich habe mit 13 Jahren an meiner Schule eine rote Zelle gegründet und auch eine Zeitung herausgegeben, die hieß Rotes Banner und war damals sehr belesen. Also ich habe mit 14 Jahren war ich dann in der Jugendorganisation der KPDML und da habe ich die Schulungen geleitet, auch für Studenten in den Werken von Marx, Engels, Mao, Lenin und so weiter. Ich habe auch damals dann mit 16, 17 alle 3 Bände vom Kapital gelesen, vom Karl Marx. Also es gibt sicher kaum eine wichtige Schrift von Marx, Engels, Lenin Mao, auch Stalin, die ich nicht gelesen hätte in der Zeit, war also sehr belesen. Und so eine Änderung, die kommt ja nicht von heute auf morgen, dass man morgens aufwacht und hat dann auf einmal eine andere Meinung. Das ist so ein bisschen softer dann geworden, angefangen bei Hardcore Lenin, Stalin, Mao. Später dann, wo ich dann vielleicht 18, 19 war, eher so diese Kombination von Marxismus und Psychoanalyse. Wilhelm Reich ist da ein Autor, der mich damals sehr geprägt hat. Das war dann schon so ein bisschen gesoftet sozusagen im Vergleich zu vorher. Und dann, das war kein einzelnes Erlebnis, waren vielleicht zwei Dinge, die schon eine Rolle gespielt haben. Erstens, ich habe dann promoviert über Hitler. Das Buch ist übrigens jetzt gerade in der Neuauflage rausgekommen, wen es interessiert. Hitler, Selbstverständnis eines Revolutionärs im Lau-Verlag, jetzt neu erschienen, auch mit neuen Aufsätzen und einem ausführlichen Vorwort.
Was weltweit ja Aufsehen erregt hat, das Buch tatsächlich.
Ja, das wird jetzt auch in viele Sprachen, jetzt sogar erst in viel, also es ist noch lange im Englischen, aber es ist jetzt gerade in Tschechien rausgekommen, es ist in Russland gerade rausgekommen, es kommt nächstes Jahr in Polen und in Spanien raus. Eine der Erkenntnisse, die ich hatte, und damals war ich auch eher links eingestellt, wo ich diese Dissertation geschrieben habe, war, dass Hitler weit mehr antikapitalistisch war als so in der klassischen marxistischen Sicht, wo man sagt, der Faschismus ist die Diktatur des Finanzkapitals oder so etwas. Ja, da habe ich gesehen, also diese ganzen Theorien von Marxismus über Nationalsozialismus, Faschismus, wie die es nennt, sind komplett falsch. Das war so ein Element. Das andere war, dass ich damals schon die Zuwanderung und die Ausländerpolitik auch sehr kritisch gesehen habe, so genauso wie ich so heute sehe. Ich war also noch links, aber die anderen Linken waren alle so für Multikulti, haben Multikulti geschwärmt, und ich habe da eher so eine Position gehabt wie heute, sagen wir, dieser Herr Wagenknecht vielleicht hat zu dem Thema. Und das waren so verschiedene Einzelpunkte, wo dann der Glaube an die Ideologie ins Wanken kommt. Und das ist ja aber ein permanenter Prozess, dass man sich ändert, dass man dazulernt. Also ich habe auch jetzt nicht mehr die gleichen Meinungen, wie ich jetzt noch vor 40 Jahren hatte oder vor 30 Jahren, sondern das ist ja auch ein ständiges Dazulernen dann.
Mhm. Ja, Sie sprechen auch im Buch von einer Begegnung mit einem Politiker, der Ihnen dann sagt, wir werden besser reich, weil konträre Denker, die so ein bisschen andere Ansichten haben und das auch sagen, die müssen reich werden. Und die Brücke hier zum Kapitalismus, weil es kam ja der Punkt, wo Sie eigentlich als Sozialwissenschaftler und Geschichtler und Politologe dann den Schritt gemacht haben, eine PR-Agentur gegründet haben, soweit ich das verstehe, im Immobilienbereich, und dann sich entschlossen haben, ich werde jetzt reich. Und dann diese Richtung gegangen sind. Und mich als Unternehmer interessiert es tatsächlich auch, weil es hat ja auch funktioniert. Wenn Sie jetzt nochmal zurückdenken an diesen Moment, was war für Sie, was war der wichtige Schritt, um dann tatsächlich Erfolg zu haben als Unternehmer?
Der entscheidende Schritt war einfach, das anzufangen und das zu machen. Ja, das ist ja, ich habe viele, die denken ihr Leben lang, ich sollte, ich könnte, ich wollte. Man macht es aus jedem Grund nicht. War bei mir auch so, weil ich auch ein sehr sicherheitsorientierter Mensch bin. Aber ob du das Zeug hast zum Unternehmer oder nicht, das stellt sich ja erst dann raus, wenn du wirklich mal den Schritt machst und das tust. Das ist das Entscheidende. Und das Wissen, was ich natürlich auf anderen Gebieten hatte, hat mir da nichts genützt. Ja. Aber das hat mir auch nicht geschadet, dass ich jetzt zum Beispiel kein BWL studiert habe. Ich glaube sowieso, dass das also überhaupt nichts nützt fürs Unternehmertum, wenn jemand BWL studiert hat. Vielleicht schadet es sogar manchen Leuten eher. Aber das Wichtigste, was man lernt, ist dann, nachdem man das Unternehmen gegründet hat. Also das hat der Michael Bloomberg, dessen Autobiografie kann ich sehr empfehlen, Bloomberg über Bloomberg. Der hat das geschrieben, das fand ich toll. Er sagt, entscheidend ist nicht, was du weißt, wenn du deine Firma gründest. Entscheidend ist, wie schnell du dazulernst, nachdem du sie gegründet hast. Ja, das, sie nicken vielleicht, ist auch ihre eigene Erfahrung. Und diese Lernfähigkeit, ja, das sind natürlich solche festgefahrenen Businesspläne, Konzepte, wie der BWL-Professor sie toll findet oder wie der Banker sie will, die sind jetzt da nicht unbedingt hilfreich. Und ich meine, ist ja auch so, wenn jetzt das BWL-Wissen so der Schlüssel wäre zum wirtschaftlichen Erfolg, dann müssten die ganzen BWL-Professoren ja die erfolgreichsten Unternehmer super reich sein. Das ist aber nicht der Fall. Also ich kenne zum Beispiel einen Professor, der ist sehr renommiert in der Immobilienökonomie, einer der renommiertesten. Aber alle Immobilieninvestitionen von dem, die ich kenne, die sind also praktisch größtenteils daneben gegangen. Und andererseits kenne ich einen, der ist Milliardär, der ist also sehr erfolgreich im Immobilienbereich und der hat gerade mal mit Mühe den Hauptschulabschluss geschafft und ist auch Legastheniker, kann bis heute nicht so ganz richtig lesen und schreiben. Also das heißt, dieses akademische Wissen, das wird oft überschätzt. Deswegen kann ich sagen, ich bin erfolgreich geworden als Unternehmer, trotz meines akademischen Hintergrundes, nicht wegen dem. Und das Gemeinsame ist höchstens ein gewisser Ehrgeiz und Zielstrebigkeit, die mich also dazu geführt haben, dann auch zweimal zu promovieren und die dann auch natürlich mich beim Unternehmerischen getrieben haben. Wo wir jetzt beim Unternehmertum sind, da möchte ich ein Buch empfehlen, das habe ich gerade jetzt gelesen in den letzten Tagen, das ist ganz neu. Ich habe sehr viele Bücher über Unternehmertum gelesen, aber das ist das wirklich beste Buch, was ich bisher gelesen habe. Ja, das ist hier der Autor. Der heißt Wang Chang. Das ist also der ist Professor an der Peking-Universität und das ist jetzt in Englisch Re-Understanding Entrepreneurship, what it is and why it matters.
Ich sag's nochmal, Re-Understanding Entrepreneurship für alle, die gerade nur zuhören.
Ja, ist also kein, wer praktische Anleitungen finden will, wie Unternehmer wird, also nicht kaufen, aber wer sich jetzt mal dafür interessiert, was überhaupt das Wesen ist, was den Unternehmer jetzt unterscheidet, der findet da viel mehr Antworten als in klassischen Volkswirtschaftsbüchern oder Betriebswirtschaftsbüchern, wo der Unternehmer oft gar nicht vorkommt, ja, oder wo der Unternehmer missverstanden wird als eine Rechenmaschine, als jemand, der irgendwo knappe Ressourcen kalkuliert, wie er dann am besten das Kapital einsetzt. Alles Quatsch. Der Unternehmer ist vor allen Dingen ein kreativer Mensch, dem Künstler vielleicht sogar der Weise näher als dem Manager, ein kreativer Mensch, der vor allen Dingen von Ideen lebt, ja, und für den also akademisches Wissen überhaupt nicht wichtig ist. Und das ist also ein tolles Buch. Ich kenne den auch, den Wang Chang, der war einer der wichtigsten Ökonomen bei Deng Xiaopings Reformen in China. Ist jetzt so etwas in Ungnade gefallen, weil unter dem Xi Jinping geht es ja jetzt wieder mehr in Richtung mehr Staat, weniger Markt. Der ist immer noch Professor an der Peking-Universität, aber er hat dann auch Probleme, manche seiner Sachen in China zu veröffentlichen. Das ist jetzt hier veröffentlicht bei Cambridge University Press. Aber also wer sich dafür interessiert, ist nicht ganz billig, das Buch. Ich weiß nicht, ich habe es geschickt bekommen, aber ich glaube, das sind schon 100 Euro oder so, die das kostet. Ja, aber es ist also, wer wirklich sich ernsthaft mit Unternehmertum mal auseinandersetzen will, eine unbedingte Leseempfehlung. Nur mal nebenbei, weil ich sonst gerne meine eigenen Bücher empfehle, aber so empfehle ich auch mal Bücher von einem anderen.
Ja, danke dafür. Also ich werde es mir auf jeden Fall holen. Ich habe ja auch ein Programm, wo ich Unternehmern beibringe. Es heißt FlowX und es geht darum, Unternehmer zu exponentiellen Unternehmern zu machen. Und mein Ansatz ist ja, ich komme aus dem Biohacking, also persönliche Gesundheitsoptimierung und das Verknüpfen mit Businesspsychologie und Flowwissenschaft. Also ich bin studierter Psychologe und habe sozusagen mit meinem Leistungssportler-Background und das verknüpft. Und meine Vision ist auch, und ich zur Frage komme ich gleich, Herr Zittelmann, dass Unternehmer, wir müssen sie lange gesund halten, weil sie als kleiner Teil der Gesellschaft, lediglich 2% sind Unternehmer, mit ihren kreativen Produkten und Dienstleistungen die Gesellschaft maßgeblich verändern. Und meine Frage an Sie ist jetzt, nachdem ich eben immer, ich habe jetzt gerade wieder eine kleine Gruppe an Unternehmern und das sind ganz spannende Menschen, also auch Führungskräfte von Investmentbankern bis zu Künstlern, bis zu mittelständischen Unternehmern mit eigenen Unternehmen, mit 50, 60 Mitarbeitern. Hätten Sie eine Sache, die ich Ihnen unbedingt beibringen muss, diesen Unternehmern, damit sie in der aktuellen Weltlage Erfolg haben? Und ich sag noch mal ganz kurz, also Sie kommen oft zu mir aufgrund von zu viel äußere Einflüsse, zu viel Stress, zu wenig Zeit. Und was ich oft höre ist, ich bin antriebslos. Vor 10 Jahren hatte ich noch diesen Antrieb und bin weitergekommen und jetzt stecke ich gerade fest und ich merke, ich betreibe Raubbau an der Gesundheit. Wie komme ich wieder in meine Kraft?
Ja, wenn jetzt jemand in der Situation ist, dass er vielleicht auch gar keine Freude mehr hat an dem, was er tut, ja, und das jetzt nicht was ist, was jetzt mal ein Monat ist oder sondern vielleicht bei längeren Zeitraum, dann würde ich sogar so radikal drüber nachdenken, ob das überhaupt das Richtige ist, was er noch macht. Ja. Ich habe ja selbst in meinem Leben immer wieder neue Sachen angefangen, jetzt auch nicht alle 2 Jahre, das dann kann man nichts erreichen, aber ich habe ja meine Autobiografie geschrieben, die heißt, wenn du nicht mehr brennst, starte neu. Das ist so ein bisschen die Antwort. Ja. Das heißt, ich wäre jetzt auch nicht jahrelang in einer Beziehung, wo ich nicht begeistert oder glücklich bin. Und ich würde jetzt auch nicht jahrelang einen Job machen, wo ich nicht begeistert bin. Also mit begeistert meine ich tatsächlich nicht jetzt, dass man sagt, ja, es ist nicht ganz unerträglich, sondern ich meine damit, du wachst morgens auf und freust dich in der Regel auf deine Arbeit und ist voll Freude. Und wenn das nicht mehr der Fall ist, dann ist sicherlich eine Option auch nachzudenken, ob man nicht nochmal was völlig anderes anfängt. Ich meine, jeder hat die Möglichkeit, mehrfach im Leben neu zu starten. Wenn man den Arnold Schwarzenegger als Beispiel nimmt, ja, der erst Bodybuilder war und dann einer der erfolgreichsten Filmschauspieler, Actiondarsteller, später in die Politik gegangen ist, ja, der hat mindestens zwischendrin war er auch noch Immobilienprojektentwickler in den USA, Investor, der also auch immer verschiedene Dinge im Leben gemacht hat. Natürlich jetzt nicht einer, der jedes Jahr was Neues macht, da kannst du nichts erreichen, aber sagen wir mal, jeder Mensch kann schon auch 3-4 Mal, vielleicht sogar 5 Mal im Leben nochmal Neustart machen. Es gibt auch andere, die sind sehr erfolgreich und zufrieden damit, dass sie ihr ganzes Leben lang eine Sache machen. Ja, also wenn man jetzt zum Beispiel Warren Buffett nimmt, der ist also super erfolgreich, aber der hat jetzt im Prinzip das ganze Leben von wo er ein Kind war bis heute immer das Gleiche gemacht und sehr gut gemacht und ganz offenkundig auch mit stetiger größter Begeisterung. Das geht auch, da sind die Menschen verschieden. Aber hier haben wir jetzt von jemandem gesprochen, der vielleicht nicht mehr so ganz brennt für das, was er tut.
Genau, da hatte ich erst gestern ein Interview, deswegen ist es gerade so präsent.
Dass er seine Sache aufgeben muss, aber zumindest soll er mal drüber nachdenken. Ja, das ist da ist auch, kann man nicht sagen, da ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, wenn man auf den perfekten Zeitpunkt wartet. Das ist so ähnlich, wenn man auf den perfekten Zeitpunkt wartet für eine Heirat oder für eine Scheidung, ja. Dann wird man das auch nie machen, wahrscheinlich, weil es den nicht gibt, sondern da muss man auch einfach mal sagen, der perfekte Zeitpunkt ist jetzt, und ich meine, wer jahrelang als Unternehmer tätig war, der hoffe ich auch, dass der so viel Geld, beiseite geschafft hat für sich, dass er auch die finanzielle Unabhängigkeit hat, dass er zumindest mal als Minimum ein paar Jahre ohne Arbeit sehr gut leben kann. Also ich habe da eine schöne Situation, ich habe mir so viel erarbeitet, dass ich also nie mehr im Leben arbeiten müsste. Aber sagen wir mal, wenn jemand jetzt 10 Jahre Unternehmer war und kann dann nicht ein Jahr leben von dem, was er beiseite gelegt hat, dann sage ich, dann hat er doch eine Menge falsch gemacht wahrscheinlich. Und das heißt, wenn man Unternehmer ist, sollte man auch immer nicht alles in der Firma stecken haben, sondern so viel auch rausziehen, ausschütten aus der Firma und dann investieren, dass man überhaupt dann erst die finanzielle Unabhängigkeit hat, die dann wiederum Voraussetzung ist. Aber das ist ein anderes Thema, wer sich mehr dafür interessiert. Ich habe jetzt auch so einen Online-Kurs, eine Masterclass, das heißt zittelmann-freiheit.de. Das kann ich mal empfehlen, wer sich interessiert, der kann da drauf gehen. Lass uns noch mal ein bisschen über das Buch sprechen. Wir waren jetzt erst bei einem Land, ich war in 30 Ländern.
Ja, ja, das nein, kein Problem.
Der es gelesen hat, interessiert mich auch, was Sie jetzt interessant fanden, welche Länder oder wo Sie noch was zu fragen möchten, gerne.
Na gerne, natürlich. Übrigens, meine Gesprächsführung ist immer sehr kreativ, weil ich natürlich auch nach meinen persönlichen Interessen gehe. Wenn ich Sie jetzt schon mal vor der Kamera habe, Herr Zittelmann, ich möchte Sie als ganze Person vorstellen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass die Zuhörer dann richtig Lust darauf haben, mehr von Ihnen zu lesen. Sie haben ja auch einfach so viel geschrieben. Ich meine, das ist natürlich schwer. Aber ich gehe gerne zurück nochmal aufs Buch. Und zwar, also mich würde natürlich interessieren, Sie haben ja vorhin gesagt, Sie ändern ja Ihre Meinungen so über die Zeit auch. Und jetzt nach dieser 1,5-jährigen Reise, was sind Dinge, die Sie vielleicht vorher noch für richtig gehalten haben, die Sie jetzt hinterfragen? Also wie haben sich generell jetzt nach diesen 30 Ländern Ihre Meinungen gegenüber Freiheit und Kapitalismus vielleicht geändert?
Ich glaube, das ist zu früh, das zu sagen, weil ich die Reise jetzt erst beendet habe. Und ich glaube, das ist auch eine Zeit, wo man ein bisschen Abstand braucht, um Dinge wirken lassen zu können. Also was mir noch mehr klar geworden ist, möchte ich mal so sagen, ist das Riesenproblem der Korruption, was natürlich auch schon vorher wusste, dass es in vielen Ländern ein Problem ist, aber das hat doch so große Ausmaße in fast allen Ländern, dass das schon erschreckend ist. Und das hängt natürlich auch damit zusammen, mit einfach zu wenig wirtschaftlicher Freiheit, zu viel Regulierung. Ich war in Georgien und das war früher auch eines der korruptesten Länder. Dann haben die zwei Sachen gemacht. Die haben erstens mal von einem Tag auf den anderen, ich glaube, alle 30.000 Polizisten, alle rausgeworfen. Das war schon mal ganz wichtig, weil das waren die Korruptesten. Die haben erst Angst gehabt, ob es dann vorübergehend Probleme mit Kriminalität gibt. Aber gesagt, nee, die größten Verbrecher waren sowieso die Polizisten. Also das war die Maßnahme 1. Die Maßnahme 2 war, dass sie sehr viele Regulierungen im Bereich der Wirtschaft abgeschafft haben, sehr stark liberalisiert haben. Und das ist tatsächlich auch, war ganz wichtig, weil jede einzelne staatliche Regelung, jedes Gesetz, jede Verordnung ist natürlich immer wieder ein Ansatzpunkt für Korruption. Ja, wenn du gar nicht erst irgendeinen Beamten fragen musst, ob du das oder das tun kannst, sondern du hast einfach die Freiheit, das zu tun. Da gibt's auch keinen Grund, jemanden zu bestechen, der dann, sagen wir, die Sache extra vertrödelt oder sich querstellt, weil er da eine Bestechung erwartet. Und das Problem der Korruption, das ist natürlich also sehr stark in den lateinamerikanischen Ländern, wo ich war, aber auch in vielen osteuropäischen Ländern sehr stark. Der einzige Kontinent, wo ich jetzt nicht war, ist Afrika. Da wollte ich eigentlich auch hin. Aber ich wollte mich nicht gegen Geldfieber impfen lassen, weil das doch in meinem Alter auch nicht ganz ohne Risiko ist. Und da bin ich nicht nach Nigeria gekommen, da habe ich das online gemacht. Und in Uganda, wo ich auch eingeladen war, da wollte ich jetzt eigentlich letzte Woche hin. Da habe ich mir so eine Ausnahmegenehmigung beschafft, wie man also ohne Geldfieber gut allein kommt. Aber da waren dann so innere Unruhen in der Stadt und Chaos. Und ich hatte auch das Gefühl, dass sie das nicht so richtig vorbereitet haben. Deswegen war ich nicht da. Aber also das ist natürlich, da in Afrika ist es auch ein Riesenproblem. Also überall, aber auch in Ländern, die ich positiv finde, wie zum Beispiel Vietnam, was ein sehr beeindruckendes Land ist, ja, ist auch eines der größten Probleme immer noch die verbreitete Korruption. Die einzigen Länder, die sich also positiv abheben, richtig, sind die skandinavischen Länder. Also ich war jetzt in Schweden gewesen, da gibt es das so gut wie gar nicht, Korruption. Ja, das ist also auch schon so eins der Erfolgsgeheimnisse von diesen Ländern, dass es das da gar nicht gibt. Aber man kann sagen, die Ausnahme sind Länder, wo es also keine oder geringe Korruption gibt. Auch in Deutschland, klar, das gibt's hier, aber ist doch nicht vergleichbar mit einem Land in Südamerika oder mit osteuropäischen Ländern, wo das wirklich total an der Tagesordnung ist.
Wie ist denn Ihr Blick aktuell denn auf Deutschland jetzt nach der Reise? Also jetzt auch ganz frisch noch, hat sich der verändert? Auf die aktuelle.
Ja, also ich meine, wir haben hier viele Probleme und ich sehe auch vieles sehr, sehr kritisch von der Entwicklung in Deutschland. Andererseits, wenn man in vielen anderen Ländern war, muss man sagen, weiß man auch schon zum Teil das zu schätzen, wie es zumindest heute hier noch ist, weil das perfekte Land, wo ich jetzt sagen würde, nach der Reise, da würde ich gerne hin auswandern, weil da ist alles so viel besser als in Deutschland, dass ich gar nicht drüber nachdenken muss. Das war jetzt zumindest bei den 30 Ländern nicht dabei. Da waren schon schöne Länder auch dabei. Aber überwiegend findet man doch in den Ländern vor allen Dingen einen Haufen Probleme und Schwierigkeiten. Ja, gibt auch Länder, wo es also, sagen wir, sehr chancenreich ist, zum Beispiel Polen. Da war ich jetzt in den 2 Jahren bestimmt fast 10 Mal gewesen in Polen. Das finde ich toll, wie sich vieles da entwickelt hat, ja. das könnte ich mir schon vorstellen, auch in Polen zu leben. Das ist auch in mancher Hinsicht sicherlich besser als in Deutschland. Ja.
Okay, ja, also meine Partnerin ist ja Portugiesin mit brasilianischen Wurzeln. Das heißt, ich verbringe sehr viel Zeit in Portugal und auch, wir waren in Brasilien jetzt vor 1,5 Jahren. Und ich finde es spannend jetzt in der Beziehung, weil mein Blick auf Deutschland hat sich sehr geändert. Sie ist aktuell noch in Portugal, macht ihren Master in Mikrobiologie, will unbedingt in Deutschland leben oder in der Schweiz oder in Dänemark. Wir gehen jetzt wahrscheinlich nach Kopenhagen im Herbst. Ich wurde ein bisschen herausgefordert, weil zum Beispiel die Zukunftschancen in Portugal sieht sie als sehr gering, als jemand, der dort aufgewachsen ist und sagt, also für jemanden, der dort einen Job sucht, keine Chance, sich da was aufzubauen. Und sie sieht da eben sehr viel mehr in Deutschland. Jetzt meine Frage an Sie ist, welche kulturellen Unterschiede nach Ihren Erfahrungen in diesen Ländern fördern oder hemmen die beruflichen Erfolgschancen von jungen Menschen?
Ich meine, die Berufschancen sind natürlich am höchsten in sehr dynamischen, aufstrebenden Ländern. Ja, deswegen, ich habe da mit dem Peter Gauweiler neulich mal gesprochen, also er hat mir gesagt, wenn er nochmal jung wäre, er wird nach Vietnam gehen. Da ist in der Tat, ist auch nicht alles Gold, was glänzt. Da gibt es auch, ich habe gesagt, Probleme wie Korruption. Also natürlich ein sehr dynamisches Land, wo die Leute alle irgendwo was reisen wollen, wo es viel unternehmerische Initiative gibt. Auch in Shenzhen, jetzt in China, ist sicherlich auch so eine Stadt, wo man da sehr viel Unternehmertum findet. Aber es gibt jetzt auch Chancen in Ländern, wo man es gar nicht denkt. Zum Beispiel, ich habe jetzt in meinem Buch auch einen Bericht über Paraguay. Da ist ein Freund von mir, der ist Deutscher, der ist schon vor 25 Jahren ausgewandert. Und klar, da gibt es jede Menge Probleme in Paraguay. Aber der gehört da jetzt zu den reichsten und erfolgreichsten Menschen in Paraguay. Der hatte also jede Menge Firmen aufgebaut, baut jetzt eine riesen Wohnanlage, baut ein großes Hotel, hat große Plantagen, ich glaube für Erdbeeren und so weiter da. Und der sagt, das ist halt hier ein Land, wo du ganz andere Chancen hast. Ja, jetzt für mich zum Beispiel wäre das nicht da zu leben, weil ich bin extrem so Pünktlichkeits- und Zuverlässigkeitsfanatiker und der ist jetzt auch schon so von denen also angesteckt, der ist auch immer zu spät oder kommt da nicht pünktlich, also ich weiß nicht, ob der vorher schon so war, ob der jetzt angesteckt wurde dadurch, also dem macht das nichts aus, sagen wir mal, mir wird es was ausmachen und der hat auch Spanisch gelernt, also ohne Spanisch geht es natürlich in lateinamerikanischen Ländern nicht, aber er hat mir zum Beispiel gesagt, hier gehört er zu den, was weiß ich, Top 0,01% der reichsten und einflussreichsten Leuten in Paraguay. Und er sagt, wenn ich in New York leben würde oder in Zürich, dann würden die wahrscheinlich sagen, ist einer, der es nicht so ganz geschafft hat. Ja, das ist also auch die Frage, ob du lieber jetzt der König bist praktisch in so einem Land, ja, oder ob du jetzt, also es sind ganz unterschiedliche Präferenzen und jetzt einfach so, es gibt ja viele, die heute so sagen, ich will auswandern, ja. Was ich auch verstehen kann, ich habe also auch eine Freundin, die lebt in der Schweiz, die wollte nie mehr in Deutschland leben. Ich habe eine andere Freundin, die will unbedingt in die USA auswandern. Und ich kann auch die Leute verstehen, die sagen, vieles in Deutschland läuft schief. Aber manchmal ist auch eine Illusion, ja, weil du nimmst dich selbst mit. Und ich bin der Meinung, auch unter dem schwierigen Bedingungen hier in Deutschland kann heute jeder noch erfolgreich sein. Das ist ja auch nach wie vor Deutschland eins der Länder mit den meisten Milliardären auf der Welt. Also es ist nicht so, dass es heute keine Chance gibt. Wenn jemand hier jetzt irgendwo nicht erfolgreich ist, dann habe ich große Zweifel, ob der woanders dann auf der Welt erfolgreicher sein wird, weil er nimmt ja sich selbst mit und man muss aber überlegen, wenn man jetzt auswandert, ich habe mir das auch schon manchmal überlegt, was sind denn dann die Kriterien, die für dich wichtig sind? Und das ist so ähnlich wie, deswegen habe ich auch noch nicht die, so ähnlich schwierig wie die perfekte Frau zu finden, die ich auch noch nicht gefunden habe, weil so wie mir bei jeder von meinen Freunden was anderes gut gefällt, aber nicht alles in einer Person zusammen ist, so ist es auch bei Ländern. Ja, jetzt gibt's Länder, da ist das Wetter zum Beispiel schön, was ja auch ein wichtiger Faktor ist. Ja, ist man da immer in der Kälte oder ist man im schönen Wetter? Aber dann ist die Sprache für mich fast unmöglich zu lernen. Zum Beispiel Vietnamesisch jetzt. Ich habe auch kein so Sprachtalent. Ich habe einen getroffen in Vietnam, der ist Anwalt, der ist auch vor 25 Jahren ausgewandert, ein Deutscher. Der hat perfekt Vietnamesisch gelernt und der berät heute die Milliardäre in Vietnam und die Regierung und die reichsten Leute. Der ist also sehr erfolgreich. Ja? Er ist eigentlich ursprünglich mal nach Vietnam, weil es so viele hübsche Mädchen gibt da. Das war also sein ursprüngliches Motiv. Aber der ist dann da geblieben und ist jetzt da einer der erfolgreichsten Anwälte. Aber der hat auch die Sprache gelernt. Und ich habe eine vietnamesische Freundin, ich habe mal nach einer Stunde habe ich schon kapituliert und habe gesehen, also das will ich mir nicht antun, die Sprache. Klar, könnte ich, wenn es sein müsste, aber das heißt, die Sprache spielt eine Rolle und ja, dann auch die Stabilität der politischen Verhältnisse ist auch eine Frage, dass du hier überlegst, ich gehe jetzt heute in das Land X oder Y, aber wie sieht's da mit der Politik morgen oder übermorgen aus, ja, wie stabil ist es da überhaupt? Also ich habe das perfekte Land da nicht gefunden. Es gibt Länder, wo ich die Leute sehr bewundere. Vietnam und Polen sind sicher zwei ungewöhnliche Länder. Auch Südkorea ist ein tolles Land. Ja. USA war ich ja sehr oft auch auf dieser Reise, auch natürlich schon bevor ich dahin gereist bin. Das war ist sicher das Land, wo ich am meisten war auf der Welt. Mir gefällt auch einiges an USA sehr gut. Ich bin also ein Anti-Amerikaner. Also das heißt, ich mag diese ganzen Anti-Amerikaner nicht, die wir in Deutschland haben. Bei der Linken, aber auch bei der AfD, da stört mich sehr dieser Anti-Amerikanismus. Das ist schon ein tolles Land, aber es hat natürlich wie alles auch da Schattenseiten. Also was mich in den USA stört, ist, dass da diese Bürokratie noch viel extremer ist als in Deutschland. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Da weiß man jetzt wieder Deutschland zu schätzen. Also wenn ich jetzt hier eine Eigentumswohnung kaufe, habe ich so ein Schnellheft mit 30 Seiten an Dokument. Wenn ich da eine Eigentumswohnung kaufe, was ich also gemacht habe in Manhattan, das ist ein ganzer DIN A4-Leitsordner, wo es kaum reinpasst, den volllast. Und da könnte ich also stundenlang Geschichten erzählen, wie die einen zum Wahnsinn treiben, wenn du da bei einer Bank bist. Oder ja, ich habe jetzt gerade, also war interessant, ich schreibe ja für verschiedene Zeitungen. Wenn ich jetzt für die Neue Zürcher Zeitung was schreibe, dann schicken die mir eine Mail und fragen nach der Kontonummer, dann überweisen mir das Geld. Jetzt, wo ich fürs Wall Street Journal geschrieben habe, da musste ich erst einen ellenlangen Fragebogen ausfüllen. Dann haben die mir einen Vertrag geschickt. Dann haben sie mir wieder andere Unterlagen geschickt und gefragt, ob ich den Vertrag schon ausgefüllt habe. Und irgendwann war es mir so viel, weil kam noch was, dass ich dann meiner Assistentin gesagt habe, das kostet mich an, ich will mich damit nicht mehr beschaffen. Alles nur das war jetzt um läppische $400 zu überweisen, dann, ja. Also das ist so ein bisschen typisch für Amerika, dieser Papierkrieg. Und das heißt, wenn man sich mit den Ländern beschäftigt, dann verliert man auch, also manche Vorurteile werden bestätigt, ja. Aber man verliert auch manche Vorurteile. Also zum Beispiel manche Leute, die denken, die USA sind total wirtschaftlich freiheitlich und da gibt's ist purer Kapitalismus, das ist der reine Wohlfahrtsstaat. Nee, ich zeige also in meinem Buch auf, dass die USA extrem wohlfahrtsstaatlich geprägt sind heute. Sehr viel Umverteilung, sehr viel Staat generell, sehr viel Bürokratie. Also dieses Bild, die USA, das ist so der pure Kapitalismus. Das ist von Leuten, die überhaupt keine Ahnung haben. Man sieht es auch im Index of Economic Freedom. Da stehen die USA auf Platz 25 und zum Beispiel Schweden steht auf Platz 10. Ja. Sogar Deutschland ist da noch vor den USA heute, was hier was zu sagen hat. Also das heißt,
was wäre auf welchem Platz ist Deutschland aktuell?
Hab's gar nicht genau im Kopf. Ich würde mal schätzen, so 17, 18 oder so, aber ich will mich jetzt nicht festlegen. Es ist irgendwo unter den ersten 20 Ländern und die USA sind halt auf Platz 25, aber Schweden ist auf Platz 10. Ja? Und das sagt schon was. Also das heißt, manche Vorurteile über Länder genau wie manche Leute denken, Schweden ist irgendwie sozialistisch, totaler Quatsch. Das war mal in den 70er, 80er Jahren, das schreibe ich auch in meinem Buch, aber das ist heute, ja, die haben noch sehr hohe Einkommensteuern, aber zum Beispiel in Schweden gibt es keine Vermögenssteuer, es gibt keine Erbschaftssteuer, es gibt keine Schenkungssteuer. Das ist ansonsten wirtschaftlich sehr frei in gewisser Hinsicht. Ja.
Schweden ist ja auch immer unter den glücklichsten Ländern. Hier die Brücke zu der Kombination Glücksforschung und ökonomische Freiheit. Wie ist Ihr Blick darauf jetzt nach den verschiedenen Reisen? Und vielleicht mit der Frage beginnend, wo haben Sie jetzt subjektiv die glücklichsten Menschen kennengelernt, in welchem Land?
Ja, ist natürlich schwer zu sagen. Man kann ja nicht in die Menschen reinschauen. Es ist einfacher zu sagen, in welchen Ländern die Menschen einen unglücklichen Eindruck machen. Also ich war jetzt nicht auf dieser Reise, aber ich war auf anderen Reisen auch schon früher, ist allerdings schon zeitlang her, in Russland gewesen. Ja, da sieht man schon auch viele so ein bisschen verhärmte, verbitterte Gesichter von Leuten. Und ja, wenn man jetzt nach Gesichtsausdruck geht, das ist aber vielleicht auch eher eine Mentalitätsfrage. Es sind natürlich in Südamerika die Leute sehr herzlich und haben oft ein Lächeln auf der Lippe, ja. Das ist schwer in die Menschen reinzuschauen. Ich glaube auch, dass Glück oder Unglück ist ja eher was entsteht mit Veränderung, nicht mit dem absoluten Zustand. Also sagen wir, selbst einer, der im Gefängnis ist, der wird jetzt glückliche Tage haben, wo irgendwie was besonders Schönes oder Positives passiert, und wird auch besonders unglückliche Tage haben. Und auch jemand umgekehrt, der in den besten gesundheitlichen, wirtschaftlichen Verhältnissen lebt, der kann auch mal unglücklich sein. Also das ist schwer zu beantworten. Ich glaube generell schon, dass Freiheit zum Glück beiträgt. Ja, also auch wirtschaftliche Freiheit. Meine Situation ist so, ob ich arbeite, was ich arbeite, mit wem ich arbeite, wie ich arbeite, in welchem Land ich arbeite, entscheide ausschließlich ich. Das ist natürlich schon, dieses Freiheitsgefühl gibt einem auch ein Glücksgefühl. Man hat eine Angst vor, ja, ich muss mir jetzt keinen Kopf machen, weil viele Sachen muss ich andere Leute einen Kopf machen müssen. Was weiß ich, geht's Auto kaputt oder die Waschmaschine, und von was bezahlst du das oder so? Das sind ja schon Sachen, über die sich manche Leute Gedanken machen, oder behalte ich meinen Job oder so. Ja, da ist schon wirtschaftliche Freiheit sicherlich sehr, sehr wichtig.
In welchem Land waren Sie am glücklichsten? Erinnern Sie sich?
Sie waren auf der Reise jetzt, ja?
Mhm, auf der Reise.
Ja, gut, das hängt bei mir davon zusammen. In Argentinien war es natürlich für mich ein besonderes Erlebnis, aber das hängt damit auch zusammen, ja, auch mit der Wertschätzung, die einem gegenübergebracht wird. Es gibt ja den Spruch, der Prophet wird im eigenen Land nicht gehört. Ich kann mich jetzt in Deutschland nicht beschweren, dass ich nicht gehört würde, aber wenn ich natürlich in anderen Ländern bin, das ist auch was, ich bin ja auch ein eitler Mensch, und jeder Mensch wird gern beachtet. Ja, das trifft sich nicht nur für mich zu. Und da ist natürlich in solchen Ländern wie zum Beispiel in Argentinien, da war ich dann zur besten Sendezeit. Das wäre wie hier im S-Programm um 20:15 Uhr, war eine Stunde Interview mit mir. In der größten Tageszeitung Sonntagszeitung war 4 Seiten Interview. Oder klar, wenn man so kleine Länder kommt, in der Mongolei, das ist dann auf der ersten Seite der Tageszeitung gleich berichtet und überall da in den Fernsehsendungen. Das ist natürlich was einem auch schmeichelt und Freude macht. Ist natürlich, wenn man in die USA kommt, nicht so logischerweise, hängt auch mit der Größe vom Land zusammen. Es sind mehr Einzelsituationen, wo ich also, sagen wir, die mir viel Spaß gemacht haben, was ich sehr empfehlen kann, Freedom Fest in den USA, da war ich jetzt zweimal, einmal in Memphis und einmal in Las Vegas, da werde ich dieses Jahr auch wieder hin, das ist jetzt im Juli, das Freedom Fest, da sind so 2.000 bis 3.000 Amerikaner, überwiegend welche, die so libertäre Gesinnung haben, ist aber verbunden mit so einer Investorenkonferenz, und das war schon für mich ein tolles Erlebnis, da viele Leute zu tolle, interessante Leute zu treffen. Da werden auch viele Filme gezeigt. Das ist zugleich das größte libertäre Filmfestival der Welt. Ich war natürlich stolz vor 2 Jahren. Also da war ich glücklich. Ich habe da einen Preis bekommen für den besten Kurzfilm. Der heißt Life Behind the Berlin Wall. Der wurde da gezeigt. Im letzten allerdings, mein Film, da hatte ich auch einen Film eingereicht. Der hieß Poland from Socialism to Prosperity. Der wurde nicht angenommen. Aber das ist schon, sagen wir, ich werde dieses Jahr wieder nach Las Vegas fahren. Also wer mal 3 Tage haben will, wo er so eine andere Art von, das sind überall sind Panels, Konferenzen für Investoren, aber auch für zu Politik, zu Wirtschaft. Also das ist schon eine tolle Sache. Das wäre so ein Traum von mir, wenn man sowas auch mal in Europa haben könnte, wie dieses Freedom Fest sehr heiß sein in Las Vegas. Ich war vorher noch nie in Las Vegas, weil ich verbinde das mit Spielen und ich selbst würde also nicht auf die Idee kommen, mein Geld in einen Automat zu stecken, der so programmiert ist, dass er also mir das Geld abnimmt. Das habe ich nie verstanden. Übrigens, ich habe trotzdem im Hotel, da sind dann unten, sind auch diese ganzen Spielautomaten, also an denen kommt man trotzdem nicht vorbei. Ich war jetzt nicht in so einem Casino, aber unten im Hotel, da habe ich also die unglücklichsten Menschen gesehen. Ich hatte kein Gefühl, dass die Freude haben. Die haben alle oft total fett da vor ihrem Automaten und die haben mit so einem starren Blick, also da habe ich kein Lachen oder so gesehen, habe ich die da im Dunkeln gesehen, wie sie da den ganzen Tag an ihrem Automaten gesessen haben. Also wäre jetzt kein Punkt für mich, nach Las Vegas zu fahren. War mir auch ein bisschen zu heiß. Also ich bin jetzt jemand, der sich sehr wohl fühlt, auch noch bei über 30 Grad, aber da war es also deutlich über 40 Grad. Und das war dann auch für mich, also ich habe das nur einmal erlebt in Dubai, wo es auch dann 43, 44 Grad war. Da war dann schon die Grenze überschritten, wo ich sage, also da habe ich auch in der Sonne gelegen, aber ich fühle mich dann doch bei 35 Grad wohler als bei 43 Grad.
Mhm. Ja, ich habe ja 4 Jahre in den USA verbracht. Ich hatte ein Basketballstipendium. Ich habe mich dort pudelwohl gefühlt. Also was Sie gesagt haben mit der Anerkennung, die hatte ich dort als Sportler viel mehr. Also im Bereich Basketball, jetzt sind wir Weltmeister geworden, das hat sich ein bisschen geändert. Aber ich weiß noch, ich kam rüber und habe dann auf einmal als Amateursportler in der Halle gespielt vor 10.000 Leuten und dann auch noch im Fernsehen übertragen. Und das fand ich sehr spannend. Und hier nochmal die Brücke. Was?
Warum haben Sie da gelernt?
Er hat 2 Jahre in Oregon und dann 2 Jahre an der Boston University habe ich dann meinen Abschluss gemacht.
Ja.
Also in Boston. Und
Boston ist ja auch eine relativ europäische Stadt, da war ich auch, ja. Es ist ja viele dieser Städte in Amerika, muss ich sagen, da könnte ich nie leben. Also ein Freund von mir, der ist vor 20 Jahren nach Orlando ausgewandert. Der ist das extrem erfolgreiche Unternehmer, hat auch ein paar hundert Millionen Dollar da verdient. Ist auch amerikanischer als alle Amerikaner. Das ist ja oft so bei Auswanderern. Also 1000% Amerikaner. Aber da könnte ich jetzt nicht leben in Orlando. Das ist für mich gar keine richtige Stadt. Da gibt's diese gated communities, wo er lebt. Und dann sind irgendwo die langen Straßen, wo diese kleinen Holzkisten sind überall. Und dann fährst du in Shoppingcenter und gehst da einkaufen. Aber so eine Stadt, wie man es in New York hat oder in Boston oder halt in Europa, das gibt's oft in den USA gar nicht. Und wo du einfach so Einkaufsstraßen hast, wo du entlanglaufen kannst, das wird mir schon fehlen. Insofern ist Boston, sagen wir, denke ich, vielleicht genau wie New York, gar nicht so typisch auch für die USA.
Ja, und vor allem, es gibt ja unterschiedliche Aspekte. Also ich bin mit Herz und Leib und Seele Europäer und lebe auch gerne hier. Aber damals als Sportler hatte ich da eine sehr gute Erfahrung. Auch weil der Sport da so unterstützt wird. Und hier nochmal, weil Sie sind so ein sportlicher Mensch. Das ist auch ein persönliches Interesse. Mich interessiert jetzt während Ihrer Reise, Herr Zittelmann, wie haben Sie es denn geschafft, sich fit zu halten? Es gibt ja einige Fotos von Ihnen, wo Sie wirklich also extrem durchtrainiert sich präsentieren und gleichzeitig ja wahnsinnig produktiv sind. Ja, und deswegen, also für mich als Biohacker sind Sie besonders interessant, weil zum einen geschäftlich sehr erfolgreich, wahnsinnig produktiv, Sie schreiben unglaublich viel und dann auch noch so sportlich fit. So wie kriegen, jetzt möchte ich ein bisschen von Ihren Routinen erfahren, so jetzt während der Reise auch, wie diszipliniert gehen Sie daran, um eben Ihren Körper und Ihren Geist auf hohem Level funktionieren zu lassen?
Also klar, die Trainingsbedingungen sind andere als hier. Hier wohne ich 2 Minuten vom Sportstudio entfernt, wo also alle meine Geräte stehen, die ich benutze. Da muss man im Hotel trainieren, ja, und da gibt's große Unterschiede. Ich habe Hotels erlebt, also mit Top-Ausstattung, wo alles perfekt war, ja. habe aber auch natürlich erlebt, was ein reiner Schrotthaufen nur war, wo man also kaum trainieren konnte. Aber erstmal heißt es improvisieren. Also ich habe gelernt, dass du mit ein, zwei Ausnahmen, vielleicht konnte ich in jedem Hotel Gym irgendwo trainieren. Manchmal waren bei den Kurzhanteln die Gewichte nicht groß genug. Ja, da musste halt mal mit einer 15 Kilo Hantel das Doppel eine Wiederholung machen, wenn die 30 Kilo Hantel zum Beispiel nicht da ist im Sportstudio. Ja, da muss man schon auch improvisieren. Herausforderung ist natürlich die Zeitumstellung immer. Also ich habe mich gerade in den USA oft schwer getan mit der Zeitumstellung und wach dann oft so um 3 oder 4 Uhr auf. Also ich bin froh, wenn ich um 4 Uhr aufwache und nicht um 3 Uhr aufwache. Und es hat auch keinen Sinn, dann sich im Bett rumzuwälzen und zu schlafen versuchen. Ich bin dann tatsächlich oft ins Gym gegangen, auch wenn die also 24 Stunden auf hatten, was oft der Fall war, nicht immer, aber oft. Und habe dann zum Beispiel um vier trainiert und bin dann nach dem Training nochmal zurückgegangen, habe dann nochmal geschlafen und bin dann zusammen mit der Freundin aufgestanden. Also ich war ja öfters allein, manchmal war auch mit Freundinnen unterwegs und die konnte besser schlafen. Ja, und dann bin ich halt auf Zehenspitzen aus dem Zimmer raus, bin dann trainieren gegangen und habe dann bin dann gemeinsam später mit ihr aufgestanden. Also das Training habe ich auch in der Zeit nicht vernachlässigt. Klar konnte ich nicht so gut trainieren wie hier jetzt, ja, und aber es geht schon. Und mit der Ernährung, ja, das habe ich jetzt nicht so als problematisch empfunden. Ich bin jemand, der extrem viel immer Milch trinkt. Ich bin da fast süchtig davon. Also Tag ohne Milch ist für mich komisch. Deswegen habe ich, weil ich manchmal die Erfahrung gemacht habe im Hotel, dass sie so ein bisschen schwierig anstellen, mir da 2 Liter Milch zu bringen, habe ich oft schon am Flughafen oder habe ich da manchmal schon oder auf dem Weg ein paar Liter Milch gekauft. Und habe mir auch einige Packungen Nüsse mitgenommen, weil manchmal habe ich nicht so viel Zeit gehabt. Und dann hat mein Mittagessen einfach daraus bestanden, aus einem Liter Milch und eine Schale Nüsse. Das hat ja genug Kalorien, ist auch gesund und sehr, sehr nahrhaft. Ja. Also das war dann wirklich oft die Milch und die Nüsse, die ich dann genommen habe. Mit dem Schlafen war es so, dass auch in Asien ist ja dann wieder die Zeitumstellung andersrum. Und da ich unterwegs ja auch noch Interviews gegeben habe, ich gebe also sehr viel, zum Beispiel jetzt hier in Deutschland, ich habe jetzt in den letzten Monaten ungefähr 100 Interviews für amerikanische Radiostationen gegeben. Ja. Und die sind jetzt nicht zu so einer angenehmen Zeit, wie wir es jetzt gerade machen, also Samstag um 8:30, sondern die sind dann zum Teil um 1 oder um 2 Uhr nachts, die Interviews, was jetzt natürlich nicht so toll ist. Und da, wo ich jetzt in Asien war oder in den USA, habe ich natürlich umgekehrt auch dann Interviews in USA, in Europa oder in Asien gegeben. Und das ist schon, sagen wir, mit der Zeitumstellung anspruchsvoll, zumal ich auch jede Menge E-Mails bekomme. Und ich habe also die Angewohnheit, jede E-Mail am gleichen Tag zu beantworten, immer unter allen Umständen. Und das musste dann zwischen den vielen Terminen, weil bei mir waren die Tage oft vollgepackt mit Terminen, also Vorträge vor Studenten, Radio-Interviews, Fernseh-Interviews, Interviews mit Zeitungen, Treffen mit Ökonomen, Treffen mit Politikern. Das war schon ziemlich voll. Und da habe ich es aber so, ich habe zum Glück die Begabung, dass ich auch zu Zeiten schlafen kann, also mehrfach am Tag. Ich bin sowieso jetzt nicht der Mensch, ich schlafe nachts nicht 8 Stunden. Ich habe heute Nacht relativ lang geschlafen, 6 Stunden, habe auch vor unserem Interview schon einen Artikel geschrieben. Aber ich werde dann später wieder schlafen. Ja, also das heißt, ich mache mein Leben lang schon Mittagsschlaf, immer, ja. Ich habe nur 8 Jahre meines Lebens gehabt, aus beruflichen Gründen, da konnte ich unter der Woche nicht mittags schlafen, sonst habe ich immer Mittagsschlaf gemacht, mein Leben lang. Aber ich bin auch da auf der Reise in den letzten Jahren zu übergegangen, manchmal nicht nur einmal, sondern 2-3 Mal am Tag zu schlafen. Also ich manchmal eine Besprechung habe, 2 Stunden, dann bin ich ins Hotelzimmer, habe eine Stunde geschlafen, dann die nächste Besprechung, dann wieder ins Hotelzimmer, wieder geschlafen und dann zum nächsten hin. Also das war wichtig für mich, dass ich auch tagsüber zu verschiedenen, da hilft mir auch bei, ich mache autogenes Training seit vielen Jahrzehnten, also das ist ja so eine Entspannungsübung. Und dann fange ich mal mit dem autogenen Training an und dabei schlafe ich dann oft ein. Und wenn ich nicht einschlafen konnte, habe ich trotzdem dann manchmal gesagt, komm, ich brauche hier ein ruhiges Zimmer, wo ich in Ruhe autogenes Training machen kann. Ich bin jetzt irgendwo erschöpft, gib mir ein ruhiges Zimmer, dass ich mein autogenes Training machen kann. Weil es war schon anstrengend, viele Flüge auch. Also wo ich in China war, da war ich in 6 Tagen in 5 Städten. Ja, und da das ist dann auch jetzt auf der Südamerika-Tour, das war dann zum Teil sehr, sehr eng getaktet. Da fliegst du dann, was weiß ich, von Argentinien oder von Paraguay nach Argentinien, von Argentinien nach Chile, verbringst da viel Zeit an Flughäfen. Und da kommt mir das halt entgegen, dass ich gut schlafen kann zu verschiedenen Zeiten.
Nehmen Sie Supplements, Nahrungsergänzungsmittel?
Ich habe immer so wieder so Vitamin D3 nehme ich und Zink, ja. Auch öfter so Proteinshake, aber auf den Reisen jetzt nicht, ja. Auf den Reisen. Ich bin ja Vegetarier und deswegen ich bin froh, wenn ich irgendwo Gemüse habe oder Eier. Und ich habe auch Phasen, da bin ich mit der Ernährung sehr diszipliniert. Aber ich habe auch Phase, wo ich nicht so diszipliniert bin. Also im Moment mache ich gerade wieder Diät und bin sehr diszipliniert, extrem, ja. Aber es gibt auch Phasen, wo ich also zum Beispiel mal Pizza esse öfters oder so, ja, wo ich dann auch ein paar Kilo Fett zunehme. Jetzt nicht so, dass ich dann eine riesen Wand bekomme, aber so, dass man die Bauchmuskeln halt nicht mehr so gut sieht. Das ist schon so. Und das war auch auf der Reise dann manchmal so, weil wenn es so anstrengend ist, dann kannst du nicht auch noch die 1000%ige Ernährungsdisziplin immer mitgeben. Wobei, wenn die Tage sehr anstrengend waren, dann habe ich manchmal extra wenig gegessen, zum Beispiel jetzt in China, wo ich war, wo ich gesagt habe, diese in 6 Tagen in 5 großen Städten, also keine Stadt unter 10 Millionen Einwohner gehabt davon. Da habe ich zum Beispiel immer nur Gemüse gegessen und Tee getrunken und habe deswegen, ich glaube, ich habe in einer Woche 7 Kilo abgenommen. Da war alles natürlich schon sehr, sehr anstrengend war. Und habe aber danach, habe ich mir dann 10 Tage Urlaub in Thailand gegönnt, wo ich dann also mich dann auch wieder relaxed habe. Also das ist sicherlich auch wichtig, diese Spannung und Entspannung. Ich habe auch abends dann, ja, dass ich so ein bisschen eine Kontinuität hatte. Ich habe dann abends meine Freundin angerufen oder auch manchmal morgens früh, je nach Zeitverschiebung, telefoniert. Und ich habe ja immer meinen Laptop dabei, meine E-Mails gemacht. Und da habe ich auch manchmal dann so, ich bin so ein Derek-Fan, ich gucke mir diese ganzen alten Derek-Filme.
Ha, die hat mein Opa produziert.
Wie bitte?
Derek, mein Opa, war der herstellende Produzent der Dereks.
Aber wie hieß der Ringelmann, ja? Oder?
Ja, der war der Geschäftspartner vom Ringelmann, Gustl Gotzler.
Ah, toll, ja, also ich bin großer Derek-Fan. Und die gibt's ja auch auf YouTube. Und dann habe ich manchmal auch, wenn ich in Mongolei war, der Korea, habe ich da abends meine Derek-Filme geschaut. Das hat mir so ein bisschen das Zuhause-Gefühl dann wieder gegeben.
Ja, da hat mein Vater sogar bei mitgespielt. Das ist lustig.
Ah ja. In welcher Folge so? Was war denn?
Das weiß ich leider nicht mehr. Wir haben es dann neulich mal gesehen. Er hat einen Polizisten gespielt.
Also ich habe alle Folgen schon 4, 5 Mal gesehen. Deswegen ist dann ein bisschen langweilig. Es gibt knapp 300 Folgen. Ja. Und komischerweise auch meine Freundin, die schauen das also gerne, obwohl wir ja viel jünger sind. Ich dachte dann, die finden das blöd. Aber die gucken es ja gerne. Es wird ja heute nicht mehr gezeigt im Fernsehen, weil dann die SS-Vergangenheit von dem Schauspieler bekannt wurde. Deswegen kann man es nicht mehr im Fernsehen sehen. Aber ich sehe halt immer auch die DVDs oder dann auf Reisen auf YouTube ganz gern.
Ja, und auch diese Wortwechsel, die Dialoge, die da geschrieben wurden, das war noch Kunst. Das waren ja fast noch Theaterspielen vor der Kamera. Mein Opa hat und mein Vater und mein Onkel vor allem, mein Opa ist dann verstorben, da war ich erst 6, aber die haben immer viel erzählt vom Film und ich habe auch einen Sommer mal beim Filmset mitgearbeitet tatsächlich als Jugendlicher.
Ja, also man muss sagen, das Gute ist halt, ich mag nicht heute diese ganzen Filme mit vielen Gewaltszenen und Brutalität. Ich mag auch nicht diese schnellen Schnitte, ja. Wenn ich mal so ein Tatort, und ich habe das neulich mal wieder versucht, ja, da fühlt man sich, also ich fühle mich schlecht danach. Das ist alles so eklig, irgendeiner, der Leichen zerstückelt und die dann vierfach aufbewahrt oder was weiß ich, kranke, perverse Sachen, die man da sieht, ja. Die Polizisten, alles irgendwo kaputte Typen, die da mitspielen, ja. Das war bei dem Derrick anders, obwohl ich jetzt nicht so der Anzugtyp bin, finde ich trotzdem ganz gut mit dem Anzug und dem Einstecktuch und dem Auto. Und es sind ja mehr psychologische Dinge, wo Milieus geschildert werden, wo man, es sind ja mehr psychologische Fallstudien. Klar, es wird auch einer ermordet, das gehört dazu, aber das sind ja mehr psychologische Fallstudien und ich finde toll, gerade Dialoge auch, wie der spricht. Das ist ja auch, war die erfolgreichste deutsche Fernsehserie, die ist also in, ich glaube, in 100 Ländern ausgestrahlt worden. Gibt's in Koreanisch und in allen möglichen Sprachen auch, ja.
Na, ja, spannend. Ja, Kultur ist wichtig, Historie ist wichtig. Deswegen macht es so viel Spaß, mit Ihnen zu sprechen. Ich habe jetzt noch eine hypothetische Frage, Herr Zittelmann. Und zwar, wenn angenommen, Sie würden verurteilt werden für Ihre kontroversen Ideen und müssten in einem Land für 10 Jahre jetzt leben und es darf nicht Deutschland sein, nicht die Schweiz und nicht Polen, weil Sie das schon genannt haben, und nicht Vietnam. Aber von den Verbleibenden, die Sie jetzt besucht haben, 10 Jahre Strafe, Sie dürfen da alles machen und leben, aber Sie dürfen das Land nicht verlassen. Wo würden Sie?
Da würde ich wahrscheinlich doch in die USA gehen, allein wegen der Größe, da hat man ja dann alle Auswahl der Welt, wenn man denkt, also dass 80% der Amerikaner, glaube ich, haben keine Reisepass und waren auch noch nie außerhalb von Amerika. Das zeigt also, weil sie da ja wirklich alles haben, alle Wetterzonen, alle Mentalitäten. Also ich glaube, ich würde dann, und wegen der Sprache natürlich, weil ich habe kein Sprachtalent, also muss ich auch dazu sagen, Englisch, auch mein Englisch ist nicht perfekt, ja, aber das geht so. Ich halte ja, habe ja alle Vorträge in Englisch gehalten und gebe die ganzen Interviews in Englisch. Also das geht schon, ja. Aber ich spreche keine andere Sprache. Ich habe auch kein Talent für Sprachen, obwohl ich also 15 Jahre lang hatte ich nur immer russische Freundinnen. Da müsste ich längst Russisch können, aber außer den Tieren und so ein paar, du bist der Hübsche, du bist mein Schatz, kann ich nicht viel auf Russisch sagen. Und das war also auch nochmal, um auf die Reise zurückzukommen, in den Ländern natürlich, also wo ich in Südamerika war, da habe ich dann eine Dolmetscherin gehabt, die ganze Zeit mich begleitet hat, weil da kommen sie mit Englisch nicht unbedingt weiter, da müssen sie also schon Spanisch sprechen und klar in China auch. Ja, ich war dann, einmal war ich in China in einem Einkaufszentrum irgendwo allein, wo da war niemand, der auch nur ein Wort, auch nicht yes oder no oder ja, bei uns ist ja wenigstens, dass der Taxifahrer irgendwo ein bisschen Rade prescht, aber da war ich am Taxi, der überhaupt nicht, auch der nicht left oder right oder yes oder no, der einfach null Englisch. Und das ist schon, da fühlt man sich schon ein bisschen hilflos. Und mit den Dolmetschern muss man auch aufpassen. Ich habe das also das erste Mal schon vor ein paar Jahren, das ist jetzt schon länger her, in China erlebt. Da wollten die mir einen Dolmetscher an die Seite geben. Der hat wollte vom Deutschen zum Chinesischen übersetzen. Ich war aber so ein bisschen skeptisch und habe am Vorabend gesagt, er soll mal ins Hotelzimmer kommen, ich will mal gucken, wie gut er das macht. Und dann haben die gesagt, ja, wie willst du das beurteilen? Du kannst ja kein Chinesisch. Ich habe gesagt, doch, ich habe schon mal eine Methode. Und dann habe ich dem eine Viertelstunde was auf Deutsch erzählt und habe gesagt, er soll das mal zusammenfassen. Und was der gesagt hat, hat überhaupt nichts mit dem zu tun gehabt, was ich gesagt habe. Und habe ich gesagt, er kann ja nicht übersetzen. Am Schluss war dann einer von der Adenauer Stiftung, der konnte gut Deutsch und Englisch. Der hat es dann stattdessen übersetzt. Ja, aber wenn ich das jetzt nicht gemacht hätte, den Test, der hätte irgendeinen Scheiß erzählt und ich merke es ja nicht. Und dann, bevor ich nach Korea bin, da habe ich dann auch, da habe ich am Telefon schon gemacht. Ja, da habe ich also die Leute dann am Telefon so Tests gemacht. Da ich sagte jetzt was in 10 Minuten auf Englisch, dann fasse es zusammen. Das ist auch nicht nur die Sprache. Manchmal ist es auch so, dass die Leute intellektuell das halt auch nicht begreifen. Ja, und wenn du das inhaltlich gar nicht verstehst, ja, was ich da sage, kannst du auch nicht übersetzen. Also das ist auch die Herausforderung dann gerade für die Vorträge, weil ich habe ja in allen Ländern Vorträge gehalten, ohne Ausnahme. Ja. Es gibt Länder, wo keine Übersetzung aus dem Englischen notwendig ist. Das ist also insbesondere in den manchen osteuropäischen Ländern der Fall, mhm, wo die Leute also sehr gut Englisch sprechen, in Albanien zum Beispiel, wo ich war. Und in den skandinavischen Ländern natürlich, ich spreche alle Englisch wie die zweite Fußballsprache. Aber in Südamerika, da braucht man den Übersetzer natürlich. Und da kann man sich also nicht drauf verlassen, ja. Das ist natürlich auch eine Herausforderung, wenn man so weltweit unterwegs ist, ja. Ich hatte auch da die Dolmetscherin in Südamerika, aber ich machte auch klare Ansagen. Ich habe der also gleich gesagt, pass auf, ich bin zwar in Südamerika, aber die Regeln jetzt für uns sind deutsche Regeln, ja. Also ich werde mich jetzt nicht anpassen an eure Unpünktlichkeit, sondern ich möchte, dass du dich jetzt die 3 Wochen, wo ich hier bin, an, und ich sage, ich bin noch deutscher als der normale Deutsche. Ich bin Pünktlichkeitsmörder. Das ist, was ab heute geht. Die war dann auch so. Die war dann immer, wenn man verabredet, auf die Minute. Also die hat sich dann wirklich daran gehalten. Aber weil ich auch dann eine ganz klare Ansage gemacht habe, dass ich gesagt habe, also ich passe mich jetzt garantiert nicht an. Aber klar, du kannst nicht diese, wenn dich das dann alles verrückt macht, jede Unpünktlichkeit in so einem Land, dann kriegst du immer angeschwört und wirst es trotzdem nicht ändern. Also du musst auch lernen, das bis zu einem gewissen Grad natürlich zu akzeptieren. Nur nicht für die Person, mit denen du jetzt ganz eng zusammenarbeitest. Ja, und ja, das ist also auch die unterschiedliche Kultur, die ist schon eine Herausforderung. Ich weiß noch, also ein Erlebnis für mich war auch in Korea. Ich bin jemand, der sehr gewohnt ist immer, dass ich meine Sachen durchsetze und da auch am Ball bleibe und auch mit einer gewissen Kraft durchsetze. Und da war ich mit so einem Professor. Und ich habe gesagt, letzte Woche in Korea war ich auch in dieser Talkshow, die war klasse. Warum habe ich da jetzt keinen Termin? Er sagt, ja, ich habe da angefragt. Und ich sage, ja, und? Ja, die haben nicht geantwortet. Ich habe gesagt, dann frag halt nochmal. Und er sagt, ja, keine Antwort heißt bei uns in Korea, ist so eine implizite, höfliche Form von Nein. Ja, da habe ich gesagt, das ist mir egal. Frag doch mal Nein, solange bis die halt Nein sagen. Ja, und dann versuchst du zu überzeugen. Sagt er, nee, hast es eben nicht verstanden. Das ist unhöflich dann. Da habe ich gesagt, so, Höflichkeit ist was für Loser. Da war er dann richtig geschockt, ja. Aber heute ist einer meiner besten Freunde, der Professor, der übersetzt alle meine Texte jede Woche ins Koreanische und stellt die da online. Aber, das ist natürlich auch was man dann sagen, was für mich auch manchmal schwierig ist. Ich bin extrem direkter Mensch, sage auch sehr deutsch, wenn mir was nicht gefällt. Das ist jetzt in vielen Ländern auf der Welt nicht so gefragt. Also in Großbritannien oder so, auch zum Teil in den USA, wenn ich da die Sachen so formuliere, wie ich sie hier tue, ja, das ist ja, da gucken die dich komisch an. Das musst du schon im Hinterkopf haben, dass da die Codes ganz anders sind. Angeblich ist in den Niederlanden anders, das weiß ich nicht. Ja? Aber wir Deutsche sind doch im Vergleich zu manchen anderen Ländern schon direkter in der Ansage. Und ich bin, alle deutsche Eigenschaften, die habe ich noch mal in der Potenzierung, also sowohl die Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, aber auch die direkte Ansprache. Und wenn sie das haben und dann natürlich auf der ganzen Welt rumreisen, ja, dann müssen ich schon manchmal drauf. Aber ich bin gut zurechtgekommen mit den Leuten. Also das war auch eine tolle Erfahrung für mich. Sehr herzlich immer aufgenommen worden und mit einer großen Gastfreundschaft. Also in Nepal, das war klasse. Also wo die Leute wirklich von morgens bis abends sich um alles bemüht haben, dass mir es gut geht, dass ich mich wohlfühle. Das ist eine tolle Erfahrung. Ich habe dadurch natürlich jetzt auch ein Netzwerk aufgebaut auf der ganzen Welt, was, glaube ich, einzigartig ist. Ich habe da so eine Liste angefangen mit ausländischen Kontakten, die ich habe. Und die das waren am Anfang 3, 4 DIN A4 Seiten. Das sind jetzt, glaube ich, 80, 90 DIN A4 Seiten voll mit, weil ich auch gar nicht alles merken kann, wo ich also in jedem, also nicht in jedem Land der Welt, aber schon in sehr vielen Ländern dann einfach ein Top-Netzwerk habe jetzt. Und das ist schon viel, viel wert.
Ja, Sie sind auch so nach vorne gerichtet. Ich möchte jetzt ganz kurz auch nochmal erwähnen für alle, weil dieses Buch ist wirklich, toll zu lesen, viele Geschichten drin. Sie sind ja einfach da auch ein geübter Schriftsteller, wie man merkt. Und das heißt, die Weltreise eines Kapitalisten auf der Suche nach den Ursachen von Armut und Reichtum. Und es gibt es ab dem 21. Mai im Buchhandel. Es gibt aber auch noch viele andere tolle Bücher von Ihnen. Und ich habe mal ein paar von meinen aufgeschrieben, die ich toll finde. Und zwar The Power of Capitalism, die Kunst, berühmt zu werden. Darüber bin ich auf Sie gekommen tatsächlich. Setz dir größere Ziele, reich werden und reich bleiben. Die Kunst des erfolgreichen Lebens. Das war das, worüber ich Sie gerne
gebe. Also was ich jetzt mal mache, ich schicke immer zu Panisch all, das wäre zu viel. Ich habe für jedes Buch eine eigene Website, wo man also Auszüge lesen kann aus dem Buch, wo man Interviews zu lesen kann. Und da schicke ich Ihnen jetzt mal zu. Fürs neue Buch gibt es jetzt natürlich noch keine Interviews und so, da stelle ich aber Ihr Interview dann auch irgendwann drauf. Aber von ein paar dieser Bücher, weil dann kann man schon mal einen Eindruck, das Inhaltsverzeichnis und die Themen, dass man nicht blind jetzt es kauft und kann sich einen Eindruck machen. Das können Sie vielleicht in die Shownotes dann machen. Da machen wir mal die Links zu diesen Büchern. Nee, dann gerne. Ganz herzlich.
Herr Zittelmann, ich habe noch zwei kurze Fragen. Zwei kurze Fragen. Und zwar, was mich auch nochmal persönlich interessiert. Sie haben jetzt diese Weltreise gemacht. Und Sie machen so viel, aber Sie müssen ja nichts machen. Also sprich, finanziell gesehen, Sie sind ja da durch. Ja. Was ist Ihr Antrieb? Was ist Ihr Warum? So, was in Ihnen ist dieses Feuer, das Sie dazu bringt, diese tollen Projekte zu machen, neue Bücher zu schreiben, Weltreisen zu unternehmen?
Ja, das sind mehrere. Das ist sicherlich eins, Neugier. Ich lerne also gerne einfach neue Dinge. Ich finde Tag toll, wo ich sagen kann, am Abend, ich bin schlauer als morgens früh. Ich habe mir zum Beispiel gerade über 40 Bücher gekauft, nur über Weltraumfahrt, die ich jetzt alle lese, die meisten auf Englisch. Ja. Ein ganz fremdes Thema, habe da auch schon, ich hatte jetzt am letzten Montag ein Treffen mit dem Gründer und Präsident der Mars Society. Das ist der Mann, der Elon Musk auf die Idee gebracht hat mit dem Thema Mars und der mir auch viel über Elon Musk erzählt hat. Also ich baue dann schnell immer mein Netzwerk auch an. Das nächste Netzwerk ist jetzt in dieser Space Community. Und das ist für mich einfach, also die Neugier, neue Dinge zu lernen, ist das eine. Dann sagen wir auch klar, jeder Autor ist eitel. Das hat der Marcel Ranitzky mal gesagt. Es gibt keinen Menschen, der Bücher schreibt, der nicht eitel wäre. Sonst wird man es auch nicht machen, weil zum Geld verdienen ist es nicht die richtige Methode. Also Eitelkeit spielt sicher eine Rolle. Und das ist ja auch der Lohn vom Autor, da du nicht viel Geld mit verdienst. Aber wenn du dann irgendwo überall auf der Welt Fernsehinterviews hast und Vorträge und um deine Meinung gefragt wirst, ja, das ist schon auch was ein gutes Gefühl gibt. Und dann zum Schluss sicher auch was Missionarisches. Mein Vater war Pfarrer, mein Großvater war auch Pfarrer. Ich selbst bin jetzt nicht Pfarrer geworden, aber vielleicht auch irgendwo ja, in der Neuen Züricher, da hatte ich meinen Artikel und dann war ein Gegenartikel, eine Kritik an mir. Und da hat der Autor, der war links, der hat geschrieben, es war negativ gemeint. Zittelmann ist ein Prediger der Freiheit. Ja. Das fand er jetzt negativ. Ja. Aber ich fand es eigentlich gut, ja, und habe mich da ganz gut wiedergefunden als Prediger der Freiheit. Ja. Und natürlich auch die Gelegenheit, tolle Menschen kennenzulernen, ja, die andere Menschen nicht kennenlernen. Ich habe jetzt den Steve Forbes zum Beispiel kennengelernt in den USA. Ich habe viele einflussreiche Milliardäre kennengelernt, ja, und das ist natürlich auch schon toll, wenn man dann Menschen kennenlernt, die man bisher vielleicht nur von Büchern oder aus dem Fernsehen kannte und mit denen dann Abendessen geht und die zu seinem Freundeskreis dann auch irgendwann zählen darf.
Mhm, ja, also auf jeden Fall wirklich beeindruckend, dieser Drive, dieses Feuer in Ihnen. Jetzt die letzte Frage ist, Sie haben jetzt die Weltreise gemacht. Was kommt als nächstes? Sprich, gibt es noch etwas, was Sie unbedingt machen wollen oder vielleicht jetzt machen wollen nach der Reise, das jetzt dran ist?
Also ich werde nach wie vor auch in manche Länder reisen, jetzt nicht mehr so viel. Das ist auch natürlich schon, es hat positive Seiten, hat aber auch, ja, ich war dann ja manchmal auch alleine unterwegs, was ich nicht gewohnt bin. Ich verbringe die Abende normal immer mit Freunden. Wenn man dann da zwei Wochen ohne Freundin, das ist schon, sagen wir mal, auch sehr ungewohnt für mich. Ja. Also ich werde schon reisen. Das nächste geht jetzt aufs Freedom Fest in die USA. Dann geht es wahrscheinlich im August nach Argentinien. Da kommt eins meiner Bücher und da hat der Regierungssprecher von der argentinische Regierung von Milei, der hat das Vorwort geschrieben zu meinem Buch. Da möchte ich mit dem zusammen das Buch da vorstellen. Also ein paar Reisen wird es schon noch geben. Aber mein Schwerpunkt jetzt fürs nächste Jahr ist Weltraum, Weltraum, Weltraum. Gerade im Sommer lese ich sehr gern, weil ich liege dann den ganzen Tag in der Sonne und gehe jetzt gleich zum Sport. Und ansonsten, außer Sport, ist halt tagsüber in der Sonne liegen, auf dem Balkon und lesen, lesen, lesen. Ja, das ist so 40 Bücher zu lesen. Und die englischen Bücher, die lese ich auch nicht in der gleichen Geschwindigkeit wie die deutschen Bücher. und da das Netzwerk ausbauen, weil das wird mein nächstes Buch, das schreibe ich in einem Jahr oder anderthalb Jahren vielleicht. Das geht über private Weltraumfahrt, kapitalistische Raumfahrt, weil man da auch wieder sieht, die Überlegenheit vom Kapitalismus, also vielleicht nur mal als ein Fakt, was ich früher auch nicht wusste, die Kosten für einen Raketenstart, das war ungefähr $10,000 pro Kilo, die sind von 1970 bis 2010 praktisch gleich geblieben. Und durch die private Raumfahrt, speziell durch Elon Musk, ist es um 80% runtergegangen dann und war dann in kürzester Zeit nur noch bei $2,000 pro Kilo. Und die werden auch viel weiter runtergehen. Also da sieht man auch wieder die absolute Überlegenheit vom privatwirtschaftlichen Lösung. Heißt nicht, dass alles schlecht ist, was der Staat da gemacht hat. Die haben tolle Sachen gemacht, wie das Apollo-Projekt, ja, mit der Mondlandung. Aber gut. Das würde heutzutage, wenn man es umrechnet, über $200 Milliarden kosten, so, ja, in heutige Währung umgerechnet. Also, das ist schon mal eine Hausnummer. Das ist ja größer als Bruttosozialprodukt von vielen Ländern der Welt. Und, das ist also mein nächstes Ding. Und dann mache ich eine Sache, die Sie vielleicht interessieren wird. Da arbeite ich schon länger dran. Ich mache jetzt einen Online-Kurs zum Thema Fitness, Bodybuilding. Wer sich an Menschen richtet, die vielleicht schon über 40 oder 50 sind, an Manager, an Unternehmer richtet. Das besteht aus drei Teilen. Das eine sind Interviews, wo ich also über Training, Ernährung, ich habe mich da mit einem zusammengetan, Lukas Müller, der war deutscher Meister im Natural Bodybuilding, mit dem mache ich das. Da haben wir jetzt 3 Stunden abgedreht, Interviews, so ähnlich wie das, was ich vorhin empfohlen habe, zittermann-erfolg.de, das ist dieses über Finanzen und sowas ähnlich mache ich jetzt für Fitness, ja. Können wir auch gerne dann, das weiß ich, wann es rauskommt, vielleicht mal Pust oder so, können wir gerne auch da nochmal ein Interview drüber machen. Und dann habe ich 30 Seiten schriftlich dazu. Die kann ich ja auch schon mal vorab, müssen für sich behalten, mailen, dass ich schon mal einen Eindruck bekomme. Und was noch fehlt, die Aufnahmen im Sportstudio, die sollten auch eigentlich schon gemacht werden bei den Übungen. Aber ich war dann erst angeschlagen, dann erkältet, kleine Verletzung, da konnte ich 4 Wochen lang praktisch kaum trainieren. Und da habe ich gesagt, nee, das ist scheiße. Wenn du 4 Wochen nicht trainierst, bist du doch nicht so toll in Form, wie wenn du dann am Ball trainierst. Und jetzt werde ich also diese fehlenden Aufnahmen noch Ende Juni machen. Und dann wird es geschnitten und so. Und dann geht es in die Vermarktung mit dem Online-Kurs Fitness. Und Sie kriegen jetzt schon mal vorab aber nur für Sie die schriftlichen Sachen. Und können sich dann auf wieder Vorlage legen, dass Sie mich mal im Juli darauf ansprechen. Dann können wir mal nur zu dem Thema machen. Weil sagen wir so, Fitnesskurse für junge Menschen gibt's viele, ja, wo irgendwelche Bodybuilder, die 20 oder 25 sind, aber ich glaube, es gibt nicht so viele Menschen, die wie ich jetzt seit fast 50 Jahren trainieren und 50 Jahre lang praktisch eine gute Figur behalten haben. Und da haben mich schon oft Leute gefragt, wie machst du das und wie ernährst du dich und wie ist das Geheimnis davon? Und das hat mich auf die Idee gebracht, dass ich gesagt habe, gut, dann mache ich jetzt diesen Kurs. Also das sind die nächsten Projekte, die jetzt bei mir anstehen.
Ja, spannend. Ja, ich habe gesehen, mein Papa ist ein Jahr älter als Sie und den werde ich da gleich mal dann drauf aufmerksam machen, weil der könnte da hin und wieder den Impuls gebrauchen. Ja, okay. Vielen Dank, Herr Dr. Zittelmann.
Das hat mich
sehr gefreut. Wir machen was Schönes draus.
Danke.
Ich bedanke mich im Namen aller meiner Zuhörerinnen und Zuhörer und bis zum nächsten Mal. Go for it.
Danke. Tschüss.
So, das war's mit dieser Folge der Flowgrade Show. Vielen Dank, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich hoffe, du hast wieder was gelernt. Und wenn dir die Flowgrade Show gefällt, dann freue ich mich natürlich über eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcasts, auf Spotify, ein Abonnement auf YouTube, einen Besuch unserer Webseite auf flowgrade.de. Aber am allermeisten würde ich mich freuen, wenn du Teil unserer genialen Community wirst, und zwar im Flow Tribe. Das ist unser Heimathafen für die Flowgrader, für die Biohacker dieser Welt, vor allem der deutschsprachigen Welt. Und den Flowtribe findest du auf flowtribe.community. Ich wiederhole, flowtribe.community. So, und hier noch der Hinweis, denn wenn du diese Folge gehört hast, dann bist du vielleicht Leistungsträger, Unternehmer, Investor, Führungskraft. Und dann könnte das FlowX-Programm genau das Richtige für dich sein. Es ist meine Lösung für Unternehmer, für Leistungsträger, die ihre inneren Blockaden überwinden und in ihre volle Kraft kommen wollen. Es besteht aus 8 Wochen Online-Training mit wöchentlichen Group-Coachings, mit Einzelcoachings und du bekommst die komplette Bandbreite des Biohackings geliefert, um eben dein Potenzial zu entfalten. Wenn du dabei sein willst, dann kannst du dich jetzt bewerben und zwar auf flowgrade.de/flowx. Ich wiederhole flowgrade.de/flowx. Ich würde mich freuen, wenn du bei der nächsten Runde dabei bist. Jetzt aber bis zur nächsten Folge. Ich bin Max Gotzler. Go for Flow.